Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie auch heute so zahlreich hier sind in der Aula zu unserer Vortragsreihe Erzählte Welt. Sie haben es natürlich schon gelesen. Heute Abend steht Hermann Hesses Siddhartha auf dem Programm und referieren wird Julian Feil. Ich sage gleich noch zwei, drei Sätze dazu. Mich wundert es fast ein bisschen, dass so viele da sind, weil nämlich einmal mehr Ihr Asta entschieden hat, meine Ankündigungsmail nicht weiterzuleiten, warum auch immer. Das ist ein bisschen schade, aber deshalb freut es mich umso mehr, dass hier die Reihen nicht leer sind. Für diejenigen, die vielleicht heute das erste Mal da sind und Fragen zu irgendwelchen Formalia haben, ich habe es letztes Mal erklärt, das finden Sie alles erklärt in einer kleinen Broschüre, die Sie als PDF-Datei herunterladen können auf den Internetseiten der Hochschule. Wenn Sie da auf Studium klicken und dann auf Studium Generale, dann finden Sie dort zu dieser Vortragsreihe eine kleine Broschüre mit Ankündigungen und den Hinweisen, wie was geregelt ist, wie Sie zu Ihren Leistungsnachweisen kommen. Und Sie finden auch dort vermerkt, wie Sie diese Reihe nutzen können für das sogenannte Ethikum, dass Sie an den baden-württembergischen Fachhochschulen erwerben können. Ja, heute Abend Hermann Hesses Siddhartha. Wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten, Julian Feil und ich. Das ist schon verdammt lang her, dass wir das gelesen haben. Es ist so ein bisschen mit Verlaub, sage ich mal, eine Lektüre, die man, durch die man in der Pubertät läuft. Ja? Das ist so ein... Ja, Hesse, jedenfalls war es bei mir so, stand da ziemlich oben an, zumal ich auch noch an einem Hermann-Hesse-Gymnasium zur Schule ging, das dann auch noch in Calw war, wo der gute Mann ja geboren wurde, wie man weiß. Nun gut, ich bin sehr gespannt, was ich heute Abend über Hermann Hesse und Siddhartha Neues erfahren werde, aus dem Mund von Julian Feil. Ein, zwei Sätze noch zu ihm. Manche von Ihnen, die die Reihe schon öfter besucht haben, haben ja, ich glaube, zweimal bisher Gelegenheit gehabt, hier in der Aula ihn zu hören. Julian Feil hat an der Uni Stuttgart studiert, Philosophie, Germanistik.
Und Kunstgeschichte.
Und Kunstgeschichte, nicht zu vergessen. Seine beruflichen Stationen möchte ich jetzt nicht alle im Einzelnen abklappern, aber man bedenke und höre und staune, mit solch einem Studium kann man dann irgendwann landen, als Geschäftsführer einer Werbeagentur. Ob das auch was mit Hermann Hesse und Siddhartha zu tun hat, das werden wir vielleicht entweder erfahren oder doch rückschließen können. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen heute Abend.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie können mich gut hören. Können Sie mich hören da hinten mit dem roten Rollkragenpullover in der Mitte? Können Sie mich gut hören? Jetzt, das liegt hier jetzt an dem Mikro. An dem Mikro hört man mich auch gut. Wenn ich hier bin, ist es auch noch gut? Ist es auch noch gut?
Sie nicht? Ja? Ja. Ist das auf dem Lautsprecher?
Okay.
Dann will ich nichts sagen.
Also ich stelle mir vor, also was jetzt?
Muss ich über die Lautsprecher? Ich glaube, dein Ding ist aus.
Lass mich mal kurz schauen.
Okay.
Fängt gut an. Ja.
Jetzt ist es gut, oder?
Nee, ich bin mal weg, du kriegst meins.
Wir freuen uns immer wieder, dass die Batterien voll sind.
Das tun wir jetzt weg.
Ja.
Schönen Dank, ist jetzt ist glaube ich gut. Gell? So, ich habe folgende Vorstellung und ich hoffe, Sie machen mit. Ich möchte Ihnen erst ein paar Fragen stellen, damit ich weiß, wo Sie überhaupt stehen, was Sie wissen, was Sie nicht wissen. Und dann würde ich über Hermann Hesse ein Stück weit berichten wollen, biografische Daten. Dann würde ich auf dieses Buch Siddhartha ein Stück weit eingehen. Welche Einflüsse sind da wirksam? Dann würde ich Ihnen in kurzen Umrissen die Handlung erzählen dieses Buches. weil ich mal annehme, wer von Ihnen hat Siddhartha gelesen? Hand hoch. Ach du meine Güte. Ah ja, okay. Dann bin ich gespannt, ob ich Ihnen noch was Neues erzählen kann. Das freut mich ja sehr, sehr unglaublich. Das heißt natürlich, Hesse ist Ihnen auch ein Begriff. Die Musik, die eingangs lief, scheinen Sie auch mehr oder weniger alle zu kennen. Ist für Sie nichts Neues. Ich war mir nicht sicher, ob Leute, die heute 20 oder 25 sind, ob die überhaupt noch mit dieser Musik vertraut sind, aber dem scheint dennoch so zu sein. Ich will auch noch nach ein paar Begriffen fragen, die mir für das Verständnis von Siddhartha wichtig zu sein scheinen, und habe diese Begriffe im Vorfeld hier mal an die Tafel geschrieben. Von den Begriffen aus kann man viel erklären in diesem Buch. Auf der anderen Seite sehen Sie meine E-Mail-Adresse, falls Sie irgendwelche Fragen haben, die Sie heute nicht fragen können, wollen, möchten, dann können Sie über Mail Kontakt zu mir aufnehmen und ich stehe Ihnen da gerne zur Verfügung. Sagt Ihnen der Begriff Yoga was? Wem sagt der Begriff Yoga was? Was fangen Sie mit dem Begriff Yoga an? Oder Sie, wenn Sie angestoßen werden? Was sagt Ihnen der Begriff Yoga? Was ist das für Sie?
Eine Art Übung,
okay. Noch andere Beiträge, was ist Yoga?
Das macht meine Mutter auf der Yoga-Ecke.
Das macht Ihre Mutter auf der Yoga-Ecke, die macht dann irgendwie so gymnastikartige Übungen. Okay, das ist mit Sicherheit eine Dimension von Yoga. Gibt es über diese körperlichen Übungen hinaus etwas beim Begriff Yoga, womit Sie Yoga verbinden? Meditation, geistige Entspannung. Also es hat eine meditative Seite und eine Entspannungsseite, das hängt sicher mit dem Körperlichen zusammen, aber es hat auch eine geistige Seite. Um diese geistige Seite geht es in dem Buch, beziehungsweise es ist gut, wenn man sich den Begriff und was dahinter steckt im Vorfeld ein bisschen klar macht, sonst kann man die Dinge, die in dem Buch angesprochen werden, denke ich, nicht verstehen. Yoga bedeutet vom Sanskrit her geleitet das Joch, also der Wortstamm das Joch und Yoga sind ja auch verwandt. Und letztendlich geht es hier um ein Joch, dem man sich unterwirft. Das ist eine spirituelle Übung, wenn Sie so wollen. Yoga ist ein religiöser Weg und hat deshalb mit diesen gymnastischen Übungen nur insofern was zu tun, als diese gymnastischen Übungen schlicht den Zweck verfolgen, den Körper so fit zu machen und so lange leben zu lassen, dass dieser geistige Weg möglichst lange beschritten werden kann in diesem Leben. Das ist die eigentliche Funktion dieser körperlichen Übung. Der höhere Zweck ist ein geistiger. Ich möchte es jetzt nicht bis ans Ende aller Tage vertiefen, aber wir kommen später, wenn wir uns auch ein paar Textteile angucken von Siddhartha, kommen wir sicherlich nochmal drauf. Meditation, Sie hatten es gerade schon angesprochen, ist ein wichtiges Bestandteil von Yoga. Und wir haben gesagt, Yoga ist ein geistiger Weg. Es ist konkret ein Weg zu Gott, zu einer bestimmten Vorstellung von Gott. Es ist die Konzentration auf Gott in der Meditation. Also es ist eine religiöse Übung. Und das ganze Buch letztendlich dreht sich um Meditation, dreht sich um Yoga, dreht sich um den Weg zu Gott. Was ist Karma? Wer kann mit dem Begriff Karma was anfangen? Was ist Karma? Karma ist meine Bestimmung. Karma ist ein Begriff, der redet über Schicksal, über Bestimmung. Aber im eigentlichen Sinne des Wortes dreht es sich hier um Handlung. Eigentlich heißt Karma Handlung, Handeln. Und damit ist auch schon ein ganz subtiler Begriff von Schicksal angesprochen, in dem Schicksal nämlich mit Handlung verknüpft wird. Ja? Es ist nicht das Geschick, was mir zustößt, was ich zufällig zu erleiden habe, sondern es ist das Geschick, was ich auslöse. Das ist ein ganz entscheidender Begriff, ganz entscheidendes Verständnis. Und auch von diesem Begriff und diesem Verständnis ist das Buch durchdrungen. Was tue ich? Was folgt daraus? Was für Folgen löst mein Handeln aus? Karma. Om, das heilige Wort der Hindus, wer kann mir sagen, was ist Om? Hat das jemand schon mal gehört? Nicht immer Sie, Sie wissen das alles. Vielleicht jemand anders? Sie mit der roten Jacke? Nee, nie gehört. Was verbinden Sie mit dem Wort? Das macht man, wenn man meditiert. Stimmt, könnte man machen. Andere Ideen? Om? Was ist Om? Bitte? Es hat einen bestimmten Einfluss. Es ist eine meditative Praxis. Stimmt beides? Die innere Stimme könnte es sein, so könnte man es verstehen. Om im hinduistischen Glauben ist das heilige Wort. Om ist vom Wortstamm her verwandt auch mit dem christlichen Amen. Und es ist letztendlich, im Anfang war das Wort in der Hindu-Philosophie, es ist der Ausdruck Gottes an sich. Deshalb ist dieses Wort Om oder auch Aum ein heiliges Wort für die Hindus. Das ist der Ausdruck Gottes, und wenn ich in der Meditation dieses Wort wiederhole, dann spreche ich quasi den Namen Gottes aus. Wobei es sehr viele Namen Gottes gibt im Hinduismus und auch bei Siddhartha. So, also Sie wissen erstaunlich viel oder erfreulich viel, und jetzt gehen wir einfach mal rein. Hermann Hesse, ein paar biografische Details, ist 1877 am 2. Juli in Calw geboren, als Sohn pietistisch geprägter Eltern. Wir sehen ihn, muss ich gucken, wir sehen ihn ganz rechts, als damals 22-jährigen jungen Mann. In der Mitte sitzen seine beiden Eltern, die bis heute eigentlich im Calver Umfeld auch einen Namen haben, die Familie Gunder, das ist die Mutterfamilie. Und die beiden waren noch vor Hesses Geburt Missionare in Indien. Und damit ist auch schon eine erste Grundlinie gelegt und zugleich auch eine zweite. Wir kommen dann später nochmal drauf. Indien und der schwäbische Pietismus spielen beim Verständnis von Hesse und auch im Hintergrund dieses Buches Siddhartha eine große Rolle. Wir kommen nochmal drauf. Aber hier sehen wir uns einfach mal kurz diese Fotografie an. Hesse ist im Alter von, was ist das, 77 zu 91, bitte, knapp 14 im Kloster in Maulbronn gewesen und litt unter der dort veranschlagten Zucht und Ordnung derartig, dass er ruckzuck einen Selbstmordversuch hingelegt hat, dort geflohen ist und erst zwei Tage später irgendwo auf offenem Feld wieder aufgegriffen wurde. Ganz früher Bruch in seiner Biografie und eigentlich das Grundmuster. Hesse setzt sich immer mit Glauben, mit ethischen Fragen und zwar existenziell auseinander. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum, ich sag mal, Pubertierende oder Heranwachsende oder junge Leute so eine große Faszination für diese Bücher verspüren. Es geht immer um den existenziellen Kampf zwischen Sinn und Sinnlichkeit, geistigem Askese, Weltzugewandtheit. Er jedenfalls konnte diese ganz harte christliche Prägung damals nicht ertragen, fing sich dann wieder, machte in Tübingen eine Buchhändlerlehre in der Buchhandlung Osiander und hat in dieser Zeit dann auch schon mit den romantischen Liedern eine erste Gedichtveröffentlichung. 1904 ist Hermann Hesse im Prinzip schon Großschriftsteller, wenn man so will. Peter Camenzind bei S. Fischer ist ein großer Erfolg. Und seit dieser Zeit eigentlich hat Hesse nichts anderes als die Schriftstellerei mehr im Sinn und verdient eigentlich auch mit gewissen Tälern und Höhen immer mit seiner Literatur genügend Geld, ist ein angesehener Bestseller-Autor, wenn man so will. Peter Camenzind ist ein sogenannter Entwicklungsroman, ebenso wie Unterm Rad. Die meisten seiner Werke sind, wenn man so will, Entwicklungsliteratur. Das heißt Bücher, die Lebenswege schildern, Entscheidungsgänge, Werdegänge darstellen. Und auch das macht ihn eben zum Autor der Suchenden und derjenigen, die sich fragen, wo sie sich hinwenden sollen, welcher Stimme in sich selbst sie den Vorzug geben möchten. Vielfach in der älteren Hesse-Literatur, Sekundärliteratur unterschlagen oder kleingespielt ist 1907 die Begegnung mit Gusto Gräser. Gusto Gräser, ein Herr, der 1958 gestorben ist, ist sowas wie ein früher Hippie, wenn Sie so wollen. Sie sehen hier Gusto Gräser schon etwas älter an Jahren. Gusto Gräser war, heute würde man sagen, vielleicht ein Freak, der in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eine Naturfreunde-Kolonie in Ascona auf dem sogenannten Monte Verita gegründet hat. Und dort gibt es Fotos, ich habe es leider nicht gefunden, von Hermann Hesse als Nacktkletterer, der an Felswänden splitternackt hochklettert. Letztendlich ist es eine Vorläuferbewegung der sogenannten Wandervogelbewegung. Leute, die zurück zur Natur wollten, die wanderten vielfach mit sozialistischen Beiklängen auch, den edlen Wilden heroisierten, die natürliches Leben führen wollten und natürlichen Impulsen nachgaben. 1911 hat Hesse eine Indienreise getätigt und ist 1912 nach Bern übersiedelt und letztendlich dann immer in der Schweiz und im Tessin geblieben. Bereits 1916 hat er sich einer psychotherapeutischen Behandlung unterzogen. Das ist ein drittes wichtiges Element. Indien, Pietismus, Psychotherapie, Psychoanalyse. Muss man wissen, dass bei Hesse das eine große Rolle gespielt hat, sonst kann man sich nicht erklären, wovon er eigentlich redet. Zum Beispiel wesentliche Einflüsse kommen von C.G. Jung, der dann später, etwa 10 Jahre später, und zwar just inmitten der Niederschrift von Siddhartha tatsächlich auch selber Hesse therapiert hat. Hesse hat etwa ein Jahr lang Analysestunden bei C.G. Jung besucht, und zwar wer Siddhartha gelesen hat, weiß, dass es einen ersten und einen zweiten Teil gibt. Hesse war im Prinzip nach dem ersten Teil platt, konnte nicht weiterschreiben, wusste nicht, wie es weitergehen soll, und hat in dieser etwa ein Jahr lang dauernden Unterbrechung in psychotherapeutischer Behandlung mit sich gerungen und war dann anschließend in der Lage, weiterzuschreiben. Denn die Erfüllung, um das mal so am Rande zu sagen, in der, die in Siddhartha angesprochen ist, die hat Hesse sich für sich selber an und für sich nicht vorstellen können. Wenn man, ich sag mal, unter dem Blickwinkel dieses Buch liest, dann ergibt es auch eine neue Perspektive. Ja, dieser erste Teil und der zweite Teil, die unterscheiden sich dergestalt, dass der zweite Teil vielleicht ein Stück weit konstruierter ist, als einem das auf den ersten Blick auffällt. Ich möchte, habe ich mir auf der Fahrt hierher überlegt, zu C.G. Jung nicht viel sagen, weil das würde zu weit führen. Vielleicht hier der dritte Unterpunkt als ein Element, worüber man sprechen könnte. Nach der Theorie von C.G. Jung habe ich ja in der sogenannten Individuation, also in der Ich-Werdung, wenn man so will, in der Herausbildung meiner Persönlichkeit, die eigentlich mein ganzes Leben andauern kann, die Integration des sogenannten Schattens zu unternehmen. Das heißt, ich habe Teile in mir, die ich unterdrückt habe, die ich vielleicht auch ablehne. Und auf dem Weg zu dieser sogenannten Individuation, zu dieser Persönlichkeitswerdung, muss ich eine Integration dieser Schattenseiten meiner selbst wahrnehmen. Das kennt jeder auch so von sich. Ich muss auch zu meinen Schwächen stehen und mit meinen Fehlern konstruktiv umgehen. Ich popularisiere das jetzt mal ein bisschen. Auf dem Weg dahin aber projiziert man natürlich auch Dinge auf andere Leute nach C.G. Jung. Das heißt, die anderen sind eigentlich schuld an Dingen, für die ich vielleicht doch selber verantwortlich bin. In dieser Begriffswelt oder auch in der des sogenannten kollektiven und individuellen Unbewussten und der sogenannten Archetypenlehre spielt sich auch vieles des hessischen Gedankengutes ab, ohne dass ich das jetzt vertiefen will, das ist jetzt einfach mal gesagt, das ist so. 1919 erscheint Demian, das ist sicherlich am stärksten von seinen Büchern geprägt von diesen psychologischen Gedanken. 1922 dann Siddhartha. Vielleicht das populärste seiner Bücher erscheint 1927, Der Steppenwolf. Und Volker Friedrich sagte mir jetzt gerade, ich wusste es auch nicht, dieses Buch war ja zu Zeiten sehr, sehr populär und hat explizit zu einer Erhöhung der Selbstmordrate in manchen Ländern geführt, weil, warum eigentlich? Der Selbstmord ist ja eigentlich nicht das Thema, sondern sich zu verwandeln. Ja. Also diese Phase 1922 bis 1927, die beiden Bücher Siddhartha, Der Steppenwolf, da kulminiert eigentlich Hesse. Das ist Hesse pur, wenn man so will. Und zu der Zeit sah er so aus. Ist immerhin dann auch schon Ende 40, 48 sowas. Und ist in diesem Alter, jetzt speziell an die älteren Semester oder auch an mich selber, ich bin 48, ist in diesem Alter noch derartig mit solchen Sinnsuchen und mit dieser sich auch selbst quälenden Auseinandersetzung beschäftigt. Das ist schon hochinteressant. So, jetzt muss ich den Lautsprecher nochmal anmachen. Sie haben sich vielleicht am Anfang gefragt, was hat eigentlich All You Need Is Love von den Beatles mit Hesse zu tun? Vielleicht überrasche ich Sie damit gar nicht, so wie Sie ja vieles schon wussten heute. Hesse hat in der Hippie-Zeit 1967, 68, 69 und die folgenden Jahre ja eine enorme Renaissance erfahren. Er war sicherlich auch eine Galionsfigur dieser Wandervogelbewegung und dieser Naturbewegung in den 20er Jahren. Und ich sag mal, der nächste Höhepunkt war mit Sicherheit 67, 68. Und gerade an einem Buch wie Siddhartha lässt sich auch sehr schön zeigen oder in Verbindung zu diesem Buch, wie in dieser Zeit, ich nehme jetzt hier einfach mal das Cover von Sgt. Pepper, auch diese Gedanken einfach in der Luft lagen und wie eigentlich jeder damit in Berührung kam. Jetzt sollte ich eigentlich so ein komisches Pfeilding haben, wo man so hinleuchten kann, aber das habe ich halt nicht. Also, das ist jetzt natürlich super schwer, weil also da oben komme ich nicht hin. Jetzt, ich deute Ihnen einfach mal ein paar Figuren, die hier versammelt sind auf diesem epochalen Cover. Das Cover ist im Prinzip die Bewusstseinskiste der Zeit. Dieses Cover ist insofern einfach meisterlich, als da alles aufgegriffen wird, was die Leute damals bewegt hat. Wenn Sie ganz rechts diese Dame mit dem Streifenhütchen sehen, dann sehen Sie knapp darüber Bob Dylan abgebildet. Wenn Sie eine Person weitergehen, dieser Mensch mit dem roten Käppchen und der grünen Jacke ist Picasso. Ich gehe ein paar weiter, dann ist da einer mit einem Hut. Ja, links daneben ist Fred Astaire. Dann kommt gleich danach Edgar Allan Poe. Und dann vor dem Menschen mit dem Strohhut erkennen wir tatsächlich C.G. Jung. Ich hatte Ihnen den ja vorher vorgeführt. Und wenn wir jetzt ganz rüber rutschen, auf die ganz linke Seite, dann haben wir da einen weißhaarigen, weißbärtigen Herrn. Das ist ein indischer Guru, der in Guru heißt Lehrer, ein indischer geistiger Lehrer, der in eine Reihe von insgesamt 4 abgebildeten geistigen Lehrern hier auf diesem Cover gehört. Und wer sich wirklich mal mit geistigem Yoga beschäftigen will, der sollte dieses Buch lesen. Und der Autor, so heißt er, Yogananda, Paramahansa Yogananda, und der hat die Autobiografie eines Yogi geschrieben. Wer sich für das Thema interessiert, sollte dieses Buch lesen. Ich glaube, es ist eines der besten, was es zu dem Thema überhaupt gibt. Ein echter Yogi schreibt seine Memoiren. Der Herr ist hier auch abgebildet, und zwar schräg links unter Bob Dylan, die Dame mit dem Streifenhütchen ganz rechts wieder, die nächste Person mit diesen schwarzen, langen Haaren, das ist genau der Autor dieser Autobiografie. Und es ist kein Zufall, dass diese Gurus, die anderen sind auch irgendwo, aber es ist mir jetzt zu schwierig, ihnen die auseinander zu klabüsern. Das können wir dann per Mail machen, dann gebe ich Ihnen den Link, wo Sie die Sgt. Pepper Cover-Deutung finden. George Harrison hat damals dieses Buch gelesen und fand essentiell wichtig, die Gurus hier auf dieses Cover zu bringen. Die Beatles haben nicht... was mache ich denn? Jetzt habe ich was falsch gemacht. Die Beatles haben nicht umsonst dann dieses Lied auch aufgenommen. All You Need Is Love ist eine geistige Botschaft. Das ist nicht einfach nur ein Späßlein, sondern damals hat man gesagt, das ist das, was die Welt braucht. Das sagt ja auch die Bibel und das sagt interessanterweise auch Hesse am Ende von Siddhartha. Und insofern ist diese Dimension hier bei den Beatles angesprochen. Hesse hat in der ganzen Hippie-Bewegung aber natürlich noch weiter gewirkt. Ich weiß nicht, wem sagt dieses Bild hier was? Hat den Film jemand gesehen, kann das jemand identifizieren? Da gibt es ein paar zaghafte Meldungen. Filmmusik war... dieses Stück, was ja auch relativ populär ist. Die Band, die das spielt, heißt Steppenwolf. Hier sehen Sie das Cover der Platte, da ist Steppenwolf gleich vorne drauf, neben Hendrix und ein paar anderen. So sieht die Band aus. Der Herr über dem Menschen mit der Wolfshaut auf dem Kopf ist übrigens ein Deutscher, Joachim Krauledat mit Namen, der singt gerade diesen Text. Also Hesse und Steppenwolf und die Hippies. Hesse hat die Hippies sehr stark beeindruckt. Nach dieser Spitzenzeit letztendlich seiner Publikationen sind etliche kleinere Werke entstanden. 1942 hat Hesse seinen vielleicht ambitioniertesten Roman geschrieben, das Glasperlenspiel. 1946 dafür den Nobelpreis erhalten. Und er starb 1962 am 9. August in Montagnola im Tessin in seinem Haus. Und dort hat er im Prinzip bis zum letzten Tag geschrieben und gelesen. Und hat eine immense Briefliteratur hinterlassen. Hesse war vor allem auch ein Mann des Dialogs und des Gesprächs. Und wer sich dafür interessiert, für den lohnt sich sicherlich auch mal ein Besuch in Marbach im Literaturarchiv. Das ist bei Ludwigsburg, bei Stuttgart. Dort ist letztendlich der überwiegende Teil des Hessen-Nachlasses aufgehoben. Und wenn Sie sich als Student der Hochschule in Konstanz dort ausweisen können, dann können Sie mit Sicherheit in Hesse-Briefen lesen und auch seine Bibliothek anschauen. So, Siddhartha, ein paar Grundlinien hatten wir schon skizziert. Die Eltern Hesse waren als Missionare in Indien. Es gab eine Beziehung zu Indien, es gab auch Verwandtschaft, die zu späteren Zeiten noch in Indien und im asiatischen Raum aktiv war. Und Hesse hatte diese Kontakte auch gehalten und während der Niederschrift von Siddhartha auch einen Onkel bei sich zu Gast, der dann wieder nach Indien zurückging. Er hatte vorher gesagt, dass er 1911 auch auf Indienreise gewesen war. Also er hat sich sehr intensiv und über viele, viele Jahre mit dem Thema Indien, mit dem indischen Glauben, dem hinduistischen Glauben auseinandergesetzt und hatte Glauben als Thema natürlich auch von zu Hause aus mitgenommen. Der schwäbische Pietismus ist eine besondere Spielart des Glaubens und ich sage mal, in unseren säkularen Zeiten ist es ja auch gar nicht mehr unbedingt so bewusst. Der Pietismus ist eigentlich eine Reform der Reform. Die Reformation unter Luther hat ja versucht, den christlichen Glauben und das Evangelium auf eine neue, pure Art und Weise auszulegen und die Bilder aus den Kirchen zu verbannen und letztendlich auch den persönlichen Zugang zum Glauben vor die Rituale und vor die, ich sage jetzt mal böse, vor das Brimbamborium zu stellen. Also das war eine Purifizierung. Und der Pietismus unternimmt es nochmal in einer zweiten Stufe erneut. Ist eine neue Reformbewegung, die sehr stark auch die Selbsterforschung und das ganz persönliche Glaubensbekenntnis nach vorne stellt. Da sind auch fundamentalistische Anklänge drin. Und wer aus dem Schwabenland kommt, ich nehme mal an, das sind viele hier, der wird in vielen, vielen brauchtumshaften und gewohnheitsmäßigen Anwandlungen hier in diesem Land den Geist und den Atem des Pietismus noch spüren können. Das sehr päpe, was es hier manchmal gibt, und das etwas eng führende und das sehr auf Ordnung und Anstand pochende, hat vielfach mit dem Pietismus zu tun, der einfach auch sehr, sehr kontrollierend und sehr fundamentalistisch eben zum Teil die Bibel auslegt. Schwäbischer Pietismus, Selbsterforschung, fundamentalistische Züge. Gusto Gräser in Ascona und darüber hinaus ein Zugang zur Natürlichkeit, back to the roots, wenn Sie so wollen, barfuß laufen, nackt in der Sonne umherwandern, sich die Haare nicht schneiden und den Bart nicht. Diese Dinge spielen dort eine Rolle, also das Ursprüngliche, was ist eigentlich die Wahrheit? Psychoanalyse spielt eine große Rolle und dann dieses eigentlich permanente Thema von Hesse, der Weg eines jungen Menschen zu sich selbst, habe ich es mal genannt, das durchzieht alle Bücher. Alle Bücher von Hesse haben letztendlich dieses Thema, wie findet ein junger Mensch, auch dann ein älter werdender Mensch, den Weg zu sich selbst. Eine abstrakte Version davon oder ein Ausdruck davon ist, was ich hier mal mit der Formel benenne, der Weg zur Weisheit über das Individuum. Das ist das andere große Hesse-Thema. Und ist auch, sagen wir, in diesen anderen Grundlinien mitgeprägt. Wie finde ich meinen ganz persönlichen Weg? Und dahinter steht bei Hesse immer die Überzeugung, das ist letztendlich auch die Botschaft von Siddhartha, ich muss meinen ganz eigenen Weg gehen, um wirklich auf eine wahrhaftige Art und Weise zu verstehen, was Sache ist, was Sinn macht. Sinn kann man nicht übertragen kriegen, Sinn kann man nicht einfach irgendwo mitnehmen oder gar kaufen. Sinn kriegt man nicht in die Wiege gelegt, ist die Botschaft von Siddhartha. Sinn muss man schaffen, muss man sich erarbeiten, muss man erfahren, muss man erleben. Das ist letztendlich die zentrale Botschaft von Siddhartha, aber auch viele andere Texte von Hesse. Die Handlung, muss ich die erzählen? Wer will in Grundzügen die Handlung nochmal wissen? Doch der eine oder die andere. Ja, es ist schon eine Weile her. Ja. Also ich versuch's mal. Siddhartha ist ein Brahmanensohn in einer Zeit, die nicht näher benannt wird. Das ist eben die alte Zeit in Indien. Die Brahmanen sind die Kaste in Indien, die die Priester stellen. Und insofern ist, ich vereinfache es mal, Siddhartha ein Priestersohn. Govinda ist sein Freund. Als Mitglieder dieser Kaste, dieser Gesellschaftsschicht, ist Kontemplation, ist Meditation, ist religiöse Praxis normal. So geht die Geschichte los. Siddhartha tut sich aber, sagen wir, in diesen Kreisen besonders hervor, weil er einfach besonders fromm ist, besonders hingebungsvoll die Pflichten eines Brahmanen versieht. Allerdings, so stellt Hesse es dar, bleibt da doch immer eine gewisse Unzufriedenheit und ein Nicht-Erfüllt-Sein und auch eine Frage, was soll das eigentlich alles? Bringt mir das letztendlich den Weg? Hilft mir das? Helfen mir diese Übungen, das Ziel zu erreichen, worum es eigentlich geht? Gott zu erkennen, glücklich zu sein. Und dieser Zweifel führt dann letztendlich dazu, dass Siddhartha zusammen mit seinem Freund Govinda dieses Leben aufgibt und zu den Samanas geht. Die Samanas muss man sich vorstellen als Superasketen. Die Brahmanen, führen ihren Gottesdienst in einer, ich mache es mal salopp, relativ gepflegten Art und Weise und im Rahmen eines bürgerlich darstellbaren, jetzt mit unseren Kategorien gesprochen, bürgerlich darstellbaren Lebens durch. Die Samanas entsagen im Prinzip vollständig. Das heißt, da hat man keinen Besitz mehr, da zieht man durch die Lande, lebt von Bettelei. Das ist das, was bis heute auch in Indien durchaus im Straßenbild gesehen werden kann, die sogenannten Sadhus, Leute, die ganz nackt sind oder fast nackt und einfach mit Bettelschalen durchs Land ziehen und nichts anderes machen, als diesen Weg zu Gott zu suchen. Nichts anderes. Bei den Samanas, da gucken wir uns nachher auch ein Textstück an, sehr eindrucksvolles, findet aber Siddhartha auch nicht zur Erfüllung. Er ist da sehr gut, sehr dahinterher, vollzieht diese Übungen, die dort gefordert werden, aber letztendlich weiterhin unzufrieden, hören die beiden Freunde davon, dass ein Buddha aufgetaucht sei, dass es einen gibt. Muss man sich vorstellen, ein bisschen wie Jesus, da hört man von einem, der predigt, beziehungsweise er spricht und er scheint die Wahrheit erkannt zu haben, er scheint Erleuchtung gefunden zu haben, Gotama, der Buddha. Und sie machen sich auf, um diesen Gotama zu finden. Und auch das kommt nachher in einem kurzen Textstück, was wir uns angucken. Govinda bleibt bei diesem Gotama, bei diesem Buddha, weil er sagt, okay, das ist das, was ich gesucht habe. Siddhartha sagt, nee, das ist es eigentlich nicht. Weil aus genau der Haltung, die ich vorher schon skizziert habe, heraus, er sagt, was du erfahren hast, gilt vielleicht für dich, aber ich kann nicht nachvollziehen, wie du zu deiner Wahrheit gefunden hast. Ich muss meine eigene Wahrheit finden. Weswegen er nicht dort bleibt, sondern weiter wandert. und sich jetzt auf die ganz andere Seite in Anführungszeichen begibt, nämlich bei den sogenannten Kindermenschen, die so genannt werden, aber letztendlich sind es die Leute wie du und ich, die im Prinzip ihr normales, in Anführungszeichen, normales Leben leben, die Kinder kriegen, Geld verdienen, essen, trinken, schlafen, spielen, sich streiten, sich vertragen. Und dort macht er erstmals Bekanntschaft mit der körperlichen Liebe. Er trifft eine Kurtisane, die eine Königin ihrer Zunft ist, geht bei ihr in die Lehre, lernt, was Liebe, körperliche Liebe alles sein kann. Und gleichzeitig, weil sie sagt, du brauchst ein bisschen Geld und anständige Klamotten, verschafft sie ihm eine Verbindung zu einem reichen Kaufmann. Mit diesem Kaufmann verbindet er sich, hilft diesem Kaufmann, mehrt dessen Besitz, macht sehr gute Geschäfte und verstrickt sich, dem Buch zufolge, immer mehr in dieses Leben, bis er eines Tages davon überdrüssig geworden, sich davon wieder löst und weggeht, alle Brücken hinter sich abbricht und an einen Fluss gelangt und dort einen Fährmann wieder trifft, den er in einer früheren Episode schon mal getroffen hat. Und bei diesem Fährmann bleibt er, weil dieser Fährmann für ihn eine Weisheit für sich erreicht hat, die er interessant findet, die er faszinierend findet und von dem er lernen will. Er bleibt bei diesem Fährmann und teilt mit ihm lange sein Leben. Sie setzen immerzu Leute über den Fluss, bis eines Tages diese Geliebte von ihm dort auftaucht, weil es heißt, Gotama, der Buddha, liege im Sterben. Und die ehemalige Geliebte von ihm, jetzt auch älter geworden schon, die möchte dort den nochmal sehen, diesen Buddha, möchte überhaupt sich dem Geistigen zuwenden und hat einen kleinen einen Jungen dabei, 10, 11, 12, sowas. Und Siddhartha erkennt erstens mal, dass sie seine frühere Geliebte ist und es wird dann auch deutlich, dass dieser Junge sein Sohn ist. Und durch einen Schlangenbiss stirbt aber die Geliebte und der Sohn bleibt bei ihm. Und Siddhartha versucht jetzt als Vater ihm letztendlich die Dinge weiterzugeben, die er für weitergebenswert hält und muss aber die Erfahrung machen, dass der Junge damit nichts anfangen kann. Und das ist alles eine Zumutung und blöd und dumm, heute würde man sagen, absolut uncool findet und letztendlich auch dann davonläuft. Und Siddhartha versucht, ihm hinterherzukommen und versucht, ihn eigentlich zurückzuholen, sieht aber ein, dass es keinen Sinn hat, keinen Wert hat und geht wieder zurück zum Fluss und übernimmt dort letztendlich dann die Rolle dieses Fährmanns, der jetzt hoch an Jahren auch stirbt irgendwann. Letztendlich bleibt Siddhartha als Fährmann zurück und setzt eines Tages über seinen alten Freund Govinda, der natürlich auch schon sehr alt geworden, auch mühselig nur Siddhartha wiedererkennt. Und da gibt es einen letzten Dialog, in dem Siddhartha dem Govinda letztendlich mitteilt, worin seine bis heute erworbene Weisheit besteht. Und das ist das Ende dieses Buches, die Weisheit, die Siddhartha letztendlich erlangt hat über dieses Leben. Was wir jetzt machen, ist, sagen wir, über alle Stationen ein paar Textfragmente uns anzugucken und ich werde jedes Mal einen von Ihnen bitten, diesen Text vorzulesen. Es sind 5, 6 solche Textfragmente und dann lassen wir uns kurz darüber sprechen, was da drin ist aus Ihrer Sicht. Und Sie werden, denke ich, natürlich auch einiges wiedererkennen, von dem ich vorher sprach und was vielleicht nur als Behauptung bisher im Raum stand, aber was sich an diesen Texten ganz gut belegen lässt. So, wir sind hier im Anfang dieses Buches und wir sind jetzt im Prinzip bei den Brahmanen und was Siddhartha dort tut. Wer möchte diesen Text mal vorlesen? Angestrengtes nach unten schauen. Wer hat eine sonore Stimme? Sie vielleicht, hier mit der Lederjacke? Ja, probieren Sie es doch mal.
Person des Brahmanen. Lange schon nahm Siddhartha am Gespräch der Weisen teil, übte sich mit Govinda im Redekampf, übte sich mit Govinda in der Kunst der Betrachtung, im Dienst der Versenkung. Schon verstand er lautlos das Om zu sprechen, das Wort der Worte, es lautlos in sich hineinzusprechen mit dem Einhauch, es lautlos aus sich herauszusprechen mit dem Aushauch, mit gesammelter Seele, die Stirn umgeben vom Glanz des klar denkenden Geistes. Schon verstand er im Inneren seines Wesens Atman zu wissen, unzerstörbar, eins mit dem Weltall.
Okay, herzlichen Dank, super gelesen. Was sagt dieser Text? Wovon ist hier die Rede? Sie vielleicht da vor dem... Sie? Wovon ist hier die Rede? Weiß jemand, was Atman ist? Atman ist ein Ausdruck Gottes, ein Ausdruck für einen bestimmten Aspekt von Gott. Wovon ist hier die Rede? Sie? Genau. Er meditiert und er spricht das Wort Om und hat eigentlich auch schon eine hohe Vergeistigung erreicht. Interessant ist hier, dass diese Vergeistigung einhergeht mit dem Glanz des klardenkenden Geistes. Ja, es ist also nichts Vernebeltes. Das ist die Verinnerlichung, von der hier die Rede ist. Und jetzt geht es hier um die Frage und um dieses Unzufriedensein, was ihn denn letztendlich aus diesem Leben herausdrängt. Ich brauche wieder jemanden, der es vorliest. Wer liest? 1 Euro? 2 Euro? Sie vielleicht auch gerade nochmal?
Ja.
Danke.
Anders als im eigenen Ich, im Innersten, im Unzerstörbaren, das er jeder in sich trug? Oder wo war er dieses Ich, dieses Innerste, dieses Letzte? Es war nicht Fleisch und Bein, es war nicht Denken noch Bewusstsein, zum Lehrten und Weisesten. Wo also war es, dorthin zu bringen, zum Ich, zu mir, zum Atman? Gab es einen anderen Weg, ihn zu suchen, sich runter? Ach, und niemand zeigte diesen Weg. Niemand wusste ihn. Nicht der Vater, nicht die Lehrer und Weisen, nicht die heiligsten Opfergesänge.
Was ist hier, warum ist er mit seinem Leben unzufrieden? Warum glaubt er, dass er sein Ziel nicht erreicht? Was glauben Sie? Was drückt er hier aus? Ja, ja. Es steckt noch was drin, nämlich irgendwo auch das Praktische, denke ich. Also da geht es nicht um Theorie letztendlich, sondern um das Wirkliche. Wie kriege ich das tatsächlich hin, sozusagen? Ich will nicht nur drüber reden, sondern ich will es erleben. Schönen Dank. Nächster Text. Freiwillige Leserinnen, bitte.
Auf Ängsten der Samanen gelehrt, übte Siddhartha im Selbstmord. Übte Verlecken und Formen der Samanen. Eine Weihnachtsgruppe über den Wandelsplatz. und sie werfen dann den Maya in seine Seele auf. Unter dem weiten Pudel warten wir. Er fraß Fische, kümmerte Reiherhunger, sprach Reiher mit rechts, starb Reiher durch. Ein toter Schakal lag er sein offen, und sie gab es ihre Schürze den Leib von ihnen. War toter Schakal, lag am Strand, blähte sich, stand, verwieste, war von mir war von Reiher getroffen, war gerüttelt, war staub, wie ins Gefühl.
Danke. Also das ist jetzt eine Nummer härter sozusagen. Eine stärkere Verinnerlichung, wenn man so will. Aber es ist natürlich immer noch Vorstellung. Natürlich immer noch Verinnerlichung. Nächster Text. Weiter hinten jemand. Sie mit den langen Haaren, braunen Pullover. Hey, Sie, genau Sie, genau.
Sie darf es halt leisten. Als spreche es sich selbst. Das ist Versenkung, das ist Verlassen des Körpers. Das ist Fasten, das ist Anhalten des Atems. Das ist Druck von dem Ich. Das ist ein kurzes Entbinden aus der Qual des Ich-Seins. Das ist eine kurze Betäubung gegen den Schmerz. Und die Unsinnigkeit des Lebens. Dieselbe Flucht, dieselbe Kunst getäuschen und in der Außenteilung in der Erdbeere. Wenn er einen Schaden beißen oder gegorene Kokosmilch.
Schon mal gegorene Kokosmilch getrunken? Ich auch nicht, aber wir können uns vorstellen, das ist irgendein berauschendes Getränk. Das ist ja schon ein starkes Stück. Ich sage mal, diese. Meditation und Verinnerlichung mit dieser Art von Betäubung zu vergleichen. Das führt dazu, dass Siddhartha auch diese Station verlässt und dann mit Govinda den Buddha aufsucht, aber letztendlich geht und das damit begründet, mit dieser Textpassage. Wer ist so nett und liest den Text kurz vor? Vielleicht hier?
Du hast die Erlösung vom Tod gefunden, sie ist dir geworden aus deinem eigenen Suchen, auf deinem eigenen Wege, durch Gedanken, durch Versenkung, durch Erkenntnis, durch Erleuchtung. Mich ist sie dir geworden durch Lehre. Und so ist mein Gedanke, o Erhabener, keinem wird Erlösung zuteil durch Lehre, keinem, o Ehrwürdiger, wird du in Worte und durch Lehre mitschreiben und sagen können, was dir geschehen ist in der Stunde deiner Erleuchtung.
Schönen Dank. Das ist jetzt sehr, sehr indisch und sehr, sehr hier. Und das ist wahrscheinlich für mich eigentlich ein ganz spannender Teil, weil da trifft sich Hesse-typisches, auch Europa-typisches mit Indien oder Hinduismus-typischem. Weil hier ist die Rede davon, dass man eben ein persönliches Erleben braucht, um die Wahrheit zu erkennen, dass man sie nicht einfach annehmen kann, dass sie nicht einfach durch Lehre zu vermitteln ist. Das ist sehr, sehr indisch, weil Yoga sagt, du musst es selber machen, du musst es in der Meditation selber erleben, erzählen kann ich dir darüber nichts, du musst es selber hinkriegen, du musst selber diesen Weg für dich finden. Auf der anderen Seite geht das natürlich auch sehr zusammen mit dem europäischen, dem westlichen Individualismus. Und ich glaube, dass in diesem Zusammengehen von eigenem Erleben, von Unmittelbarkeit und dem eigenen Weg auch letztendlich die Faszination für die 67er, 68er dann lag. Letztendlich entspricht es auch genau dieser Philosophie, die wir heute eigentlich vollkommen in unser alltägliches Leben integriert haben. Jeder von uns ist ein Individualist. Keiner hat hier den gleichen Pullover an, keiner das gleiche Hemd, keiner die gleiche Jeans. Und selbst wenn hier 60% der Leute Jeans anhaben, hat doch jeder eine andere. Also das wird natürlich auch von der Gesellschaft bedient. Und auf der anderen Seite sind wir davon überzeugt, dass wir die Dinge selber begreifen müssen und selber erleben und selber mit Wahrheit füllen. Er geht weg mit dieser Begründung von diesem Buddha und nimmt sich vor, in diesem Text selbst zu lernen und seinen eigenen Weg zu gehen. Keinen Vorgefertigten mehr zu akzeptieren. Ich darf bitten, bitte lesen Sie den Text kurz vor, weiter hinten, die blonde Dame mit dem hellblauen.
Wenn du selbst für dich lernen, für dich Schüler sein, will ich dich kennenlernen, das Geheimnis Siddhartha. Blau war blau, Fluss war Fluss, und wenn auch im Blau und Fluss in Siddhartha das Reine und Göttliche verborgen liegte, so war es doch eben das Göttliche, des Göttlichen Art und Sinn, hier gelb, hier blau, dort Himmel, dort Wald und hier Siddhartha zu sein. Sinn und Wesen waren nicht irgendwo unter den Dingen, sie waren in ihnen verborgen.
Ja, das ist die Begründung, warum man letztendlich seinen eigenen Weg suchen soll und finden muss, weil man letztendlich als Individuum den Sinn in sich selber trägt. Diese Sprache übrigens, die ist nicht in jedem Hessebuch so, die ist hier speziell auch so, so getragen, so, so blockhaft und soll natürlich auch, wie soll ich sagen, das Gepräge des religiösen Textes, des evangelischen Textes, wenn man so will, mittransportieren. Das ganze Ding ist ein Stück weit als, in Anführungszeichen, Bibel auch gedacht. Henry Miller, das steht, glaube ich, auch auf den Klappentexten der Siddhartha-Ausgaben drauf, oder ich glaube, Henry Miller hat sogar ein Vorwort geschrieben, in dem er sagt, dass Siddhartha ihm eine bessere geistige Medizin sei als das Neue Testament. So, ich habe ein paar Texte rausgeschmissen, weil es war auch ganz schwer, die zu zerhacken. Wir haben jetzt hier schon das vorletzte Textchart. Wir sind jetzt an der Stelle, ich habe auch das ganze Thema mit den Kindermenschen übersprungen. Wir sind jetzt an der Stelle, wo er eigentlich seinen Weg hinter sich hat und an dieser Flussüberfahrt seinen alten Freund Govinda nochmal trifft. Und der fragt ihn, nachdem er ihn erkannt hat, was ist es denn jetzt, was du für dich erworben hast? Was ist denn die Weisheit, die du gefunden hast? Ich darf wieder jemand bitten, diesen Text vorzulesen. Das ist der vorletzte. Bitte Sie da hinten, Sie.
Die Welt ist in jedem Augenblick vollkommen. Alle Sünde trägt schon die Gnade in sich. Alle kleinen Kinder haben schon den Greis in sich. Alle Säuglinge den Tod. Alle Sterbenden das ewige Leben. Ich habe an meinem Leibe und an meiner Seele erfahren, dass ich der Sünde sehr bedürfte. Ich bedürfte der Wollust, des Strebens nach Gütern, der Eitelkeit und bedurfte der schmählichsten Verzweiflung, um das Widerstreben aufgeben zu lernen, um die Welt lieben zu lernen, um sie nicht mehr mit irgendeiner von mir gewünschten, von mir eingebildeten Welt zu vergleichen, einer von mir ausgedachten Art der Vollkommenheit, sondern sie zu lassen, wie sie ist, und sie zu lieben und ihr gerne anzubieten.
Das ist schon fast die Essenz und wenn Sie so wollen, und psychoanalytisch gesprochen, ist das die Integration des Schattens. Also nicht die Dinge zu sehen, wie man sie gerne hätte, sondern sie so zu sehen und zu akzeptieren, wie sie sind und damit auch klarzukommen durch die eigene Haltung letztendlich, durch die eigene Hingabe und durch das Finden oder Gefundenhaben des eigenen Platzes. Und das Ganze endet damit, dass Govinda ihn fragt, ja, aber okay, kann ich mir vorstellen, aber was ist denn jetzt die Essenz. Und dann sagt er, da darf ich um den letzten Vorleser, die letzte Vorleserin bitten. Sie mit dem Schnupfen sollte ich nicht nehmen, gell? Sie waren doch vorher da drüben. Sie mit der roten Jacke vielleicht nochmal?
Von dies ist nun eine Lehre, über welche du lachen wirst. Die Liebe, Bogominda, scheint von allen die Hauptsache zu sein. Die Welt zu durchschauen, sie zu erklären, sie zu verachten, mag große Denkersache sein. Hier aber liegt einzig daran, die Welt lieben zu können, sie nicht zu verachten, sie und mich nicht zu hassen, sie und mich und alle Wesen mit Liebe und Wohnung und Ehrfurcht betrachten zu können.
Herzlichen Dank. All you need is love. Ist diese Aussage eigentlich, weswegen wir hier auch wieder zum Anfang zurückkommen, am Ende. Vielleicht als Nachsatz noch, solche Formulierungen sind wahrscheinlich schon auch der Grund, warum Hesse vielen dann auch wieder verdächtig ist, weil das ist natürlich sehr emotional und sehr aus dem Bauch heraus und vielleicht auch ein Stück weit unvernünftig, aber es ist sehr tief empfunden, sehr wahrhaftig und sicherlich auf der anderen Seite dann wieder ein Grund, warum dieser Autor mit über 100 Millionen Titel zu den meist übersetzten Schriftsteller der Welt gehört, 50 Sprachen, in 50 Sprachen ist Hesse übersetzt und mit über 100 Millionen Titeln ist Hesse tatsächlich der meistgelesene deutsche Autor des 20. Jahrhunderts. Fragen. Bitte.
Sie haben vorhin gesagt, dass die Daten aus zwei Teilen geschrieben wurden.
Bitte?
Sie haben vorhin gesagt, dass die Daten in zwei Teilen geschrieben wurden.
Richtig.
Wo war dann der Schnitt?
Ich wiederhole die Frage nochmal fürs Mikro. Ich hätte gesagt, Siddhartha ist in zwei Teilen geschrieben worden, richtig. Und die Frage?
Die Frage muss an der Schrift, was ist der erste Teil und was ist der zweite?
Ich habe das Buch jetzt im Auto, insofern muss ich mich vorsehen. Der Schnitt ist an der Stelle, wo er den Buddha verlässt. Das ist Teil 1, es geht bis dahin, wo er sich dann von diesem Buddha verabschiedet mit der Aussage, du hast sicher die Wahrheit erreicht, aber du hast sie auf deinem eigenen Weg erreicht und ich glaube nicht dran, dass du über die Lehre dessen, was du zu sagen hast, mir das Gleiche bringen kannst. Und da endet im Prinzip der erste Teil, dann gibt es eine über einjährige Unterbrechung. Ist die Frage damit beantwortet? Müssen wir einfach nochmal gucken und jetzt zu interpretieren, was ist im ersten Teil bewältigt oder warum konnte Hesse den ersten Teil schreiben und warum dann den zweiten Teil erstmal nicht, das führt weiter, aber das hat auch mit biografischen Daten zu tun. Er war da auch persönlich in großen Schwierigkeiten und dieser Lebensweg ist auch von großen persönlichen Schwierigkeiten geprägt. Weitere Fragen? Bitte. Der zweite Teil, sagen Sie, sei bodenständiger. Warum kommt er Ihnen bodenständiger? Genau. Ja. Interessant. Und was ist die Frage jetzt dahinter?
Ob er vorher schon so geplant hat, ob er so eine Richtung schon hat, wo er hingehen wollte.
Also meines Wissens gab es diesen Plan nicht.
Ich hätte gerne einfach die Fragen mit auf der Aufnahme, deswegen helfe ich dir ein bisschen.
Okay.
Also bodenständiger, weil eine Kurtisane auftaucht, weil ein Sohn auftaucht und so weiter. Okay. Das ist die Frage, warum. Ja.
Also da möchte ich einfach meine eigene Interpretation anbieten. Ich weiß aus meiner Lektüre der Biografien, dass er sehr eruptiv geschrieben hat. Der hat nicht viel geplant. Und ich denke, dass nach diesem Break er in der Tat für sich einfach beschlossen hat, dass dieser Erkenntnisweg einfach auch durch die Niederungen in Anführungszeichen der Realität führen muss und dass er nicht weiterkommt, wenn er rein auf dieser idealen Ebene bleibt. Also wie soll ich sagen, das künstlerisch Wertvolle oder die Essenz dieses Buches kam sicherlich auch durch diese schöpferische Leidenspause mit herein. Weitere Fragen? Vielleicht hast du auch noch ein bisschen Anregungen für die Diskussion.
Ja, also ich glaube, eine Antwort auf beide Fragen hast du mit deinem Vortrag schon gegeben. Nämlich mit dem biografischen Verweis auf die Psychoanalyse, die er gemacht hat. Ich glaube, wenn man selber im analytischen Prozess ist und beim Analytiker ist, dann kommt man bis zum Buddha, aber nicht weiter. Und vielleicht danach dann schon. Bitte.
Sie erzählten, dass er die ganze Zeit in der Schweiz gewohnt hat. Er hatte eine besondere Beziehung zum Bodensee, weil er auf der Höhe das Haus gebaut hat.
Ja.
Ja. War das nur sein Sommerhaus oder hat er leben gegeben?
Die Frage ist, Beziehung zum Bodensee, auf der Höhe gewohnt und so weiter. Entschuldigen Sie, dass ich das immer wiederhole, aber da wir Aufnahmen machen, hätten wir ganz gerne auch die Fragen drauf. Ja.
Dieses Haus in Gaienhofen am Bodensee hat er 1904, glaube ich, bezogen und hat dann auch ein, zwei Jahre dort gewohnt. Und diese Unterbrechung jetzt vom Biografischen her gesehen, die hat damit zu tun, dass die Frau, mit der er dort gelebt hat am Bodensee, in der zweiten Dekade des 20. Jahrhunderts, also 1910, 12, 13, 14, ich weiß es nicht genau, psychisch krank wurde und er hatte drei Söhne mit ihr und hat sich aber vorher schon von ihr losgesagt gehabt und stand natürlich deshalb unter einer irren Spannung. Er ist tatsächlich 1912 nach Bern, also er hat da gar nicht lange ausgehalten, nicht mit der Frau, nicht mit den Kindern, nicht am Bodensee, und von da ab war er eigentlich immer in der Schweiz und ist dann später, soweit ich weiß, auch Schweizer Staatsbürger geworden. Aber diese Zeit jetzt der Unterbrechung, da hat er mit einer neuen Geliebten zu tun gehabt, hat aber sich immer auch wieder noch um die Kinder gekümmert, war viel unterwegs und so. Also ein fürchterlich chaotisches Leben in der Schweiz aber. Weitere Fragen?
Ja, wenn Sie keine haben, würde ich einmal mehr gerne den Spieß umdrehen. Ich glaube, es hat dich am Anfang überrascht, dass doch relativ viele Siddhartha bereits kennen. Mich würde interessieren, ob das für Sie, die jungen Leute hier, ja ein besonderes Buch war. Hat es irgendeine Bedeutung für Sie gehabt oder nach wie vor?
Wie kamen Sie drauf zu lesen? Hat man das in der Schule oder wie sind Sie drauf gestoßen?
Bitte? Ja, ich glaube schon, dass Siddhartha auf jeden Fall von uns in unserem Lehrplan hier ein vorgegebenes Buch ist und dadurch stößt man drauf. Aber ich kenne zum Beispiel auch viele Erzählungen und andere Sachen von Hermann Hesse, die mir wesentlich besser gefallen haben, zum Beispiel unterm Rad.
Okay.
Weil eben dieses Rebellische von Hermann Hesse, also immer suchen und nie zufrieden, weil sich aus Mustern löst und so, ist einfach.
Ja.
Aber ich glaube, dass Siddhartha einfach heute so ein bisschen hoch, also oben hingestellt ist, das muss man lesen, das hat eine Bedeutung und so. Aber es gibt ja im Hessen so viele Sachen, die auch genauso interessant sind.
Ja.
Es hat international für die Sinnsuche halt wohl den größten Namen gewonnen. Und wer weiß, vielleicht hat es ja was mit unserer Reihe dann zu tun. Ja, haben Sie noch Fragen an Herrn Veit? Dann würde ich ihm sehr gerne danken.
Und danke.
Schönen Abend, bis nächste Woche. Vielleicht bringen Sie die Teilnahmelisten bitte nach vorne.
So, danke dir für die Moderation. Ha ha.